Liebe Hörerinnen und Hörer, ein kleiner Disclaimer vor dieser Folge. Wir sprechen über die aktuelle Migrationsdebatte in Deutschland, die immer wieder durch Anschläge befeuert wird. Erst nach der Aufzeichnung dieser Episode haben wir von dem mutmaßlichen Anschlag in München erfahren, für den Stand Donnerstagnachmittag ein afghanischer Asylbewerber verantwortlich sein soll. Unsere Gedanken sind bei den Opfern, den Verletzten und ihren Familien.
Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 41 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Ich bin Pia Lorenz, ich bin Chefredakteurin von Beck Aktuell und Mitglied der Schriftleitung der NJW. Und bei mir ist in dieser Woche
Maximilian Amos, ich bin Redakteur bei Beck Aktuell.
Und wir zeichnen in dieser Woche auf am Donnerstagvormittag. Es ist der 13. Februar. Es ist damit nicht nur morgen Valentinstag. Ich hoffe, du bist well prepared, Max. Es ist vor allem die letzte Sitzungswoche im Bundestag. Jetzt ist klar, was nicht mehr kommt. Wir sind 10 Tage vor den Wahlen und sicherlich habt auch ihr euch das Kanzlerduell angeschaut. Damit wart ihr übrigens in guter Gesellschaft von über 12 Millionen Menschen und damit viel mehr, als das geschaut haben. Macht uns das Hoffnung, Max?
Ja, das macht mir unheimlich Hoffnung. Und bevor wir jetzt noch anfangen, über Lilly Becker und was da für eklige Sachen gegessen wurden zu sprechen, würde ich sagen, machen wir uns mal schnell über die Themen her. Wir sprechen über Abwege in der Migrationsdebatte und warum die Themen im deutschen Wahlkampf am eigentlichen Problem vorbeigehen. Dann geht es um Sozialabgaben auf Kapitalerträge und die Frage, ob Habeck und die Grünen jetzt dem kleinen ETF-Sparer ans Geld wollen. Außerdem Füße hoch nach der Kündigung, das BAG entscheidet zu Verdienstpflichten während der Freistellung. Und was sonst noch los war, Trump macht Trump-Sachen und Paragraph 218 StGB bleibt. Außerdem haben wir noch eine plötzliche Personalie. Stefan von Raumer wird neuer Präsident des Deutschen Anwaltvereins.
Das hat uns bewegt.
Ich habe es schon gesagt. Am Sonntag haben viele, auch wir natürlich, das Kanzlerduell in ARD zwischen Friedrich Merz und Olaf Scholz geschaut. Ein großes Thema war die Migration. Nicht weiter überraschend, sie bestimmt ja derzeit den kompletten Wahlkampf. Das Thema erhitzt die Gemüter nach diversen Anschlägen von Menschen mit ausländischer Herkunft in den vergangenen Monaten. Ein vorläufiger Höhepunkt war am vergangenen Freitag im Bundestag zu besichtigen, wo Merz mit den Stimmen der AfD für einen Migrationsantrag versucht hat, damit aber letztlich gescheitert ist. Wir wollen hier keine TV-Kritik und auch kein Fact-Checking machen, aber das trotzdem mal zum Anlass nehmen, um nochmal einen juristischen Blick auf eines der bestimmenden Wahlkampfthemen zu werfen. Max, du hattest beim Schauen der TV-Debatte ganz schön Bauchschmerzen, oder?
Ja, und zwar aus einem bestimmten Grund. Also naturgemäß gehen ja die politischen Meinungen hier sehr auseinander. Du hast ja gesagt, das ist ein sehr polarisierendes Thema und jede Perspektive hat da bestimmt auch irgendwie ihre Gründe für sich. Und deswegen bringt es jetzt auch meiner Meinung nach nichts, alle so ganz technokratisch jetzt über diese politischen Vorschläge herzufallen und die juristischen Aspekte daraus zu filtern. Was ich halt problematisch finde, ist, wenn politische Meinungen auf vermeintlich juristische Argumente gestützt werden, weil ihnen das Legitimation verleihen soll und dann dazu aber die Fakten nicht so richtig stimmen.
Und diesen Eindruck hattest du am Sonntagabend?
Ja, denn Merz hat gesagt, es stünde ja im Grundgesetz, dass nur Menschen Recht auf Asyl in Deutschland hätten, die nicht aus einem anderen EU-Land einreisen. Da hat er sich ja extra drauf berufen, hat Artikel 16a Grundgesetz zitiert. Das ist aber mindestens irreführend, denn das erlaubt keine Zurückweisung an den Binnengrenzen, weil Deutschland europarechtlich verpflichtet ist, einen Asylantrag eines Menschen, der nach Deutschland kommt, zu prüfen, beziehungsweise zumindest die Zuständigkeit dafür zu prüfen.
Naja, der Wortlaut lässt natürlich schon erstmal drauf schließen.
Ja, das ist richtig. In Absatz 2 von 16a steht sinngemäß drin, dass Flüchtlinge, die aus einem sicheren Drittstaat nach Deutschland kommen, kein Recht auf Asyl haben. Ja, und das ist sozusagen, also das war das Ergebnis dieses Asylkompromisses von 1993, das man damals geändert hat. Da Deutschland jetzt nur von sicheren Drittstaaten umgeben ist, nämlich nur von anderen EU-Staaten, kann danach natürlich faktisch mehr oder weniger niemand mehr Asyl beantragen. So, aber in diesem Artikel 16a gibt es erstmal noch einen Absatz 5, den Merz wohlweislich nicht erwähnt. Und darin steht sinngemäß, dass EU-Recht und anderes Völkerrecht in deutschen Regeln vorgehen kann. Und nach der Dublin-III-Verordnung ist eben jedes Land, in das jemand einreist, um Asyl zu beantragen, zunächst einmal verpflichtet, diesen Antrag zu prüfen. Und wenn ein anderes Land als Ersteinreisestaat nach der Dublin-Verordnung zuständig wäre, die Person dann dorthin eben zurückzuschicken. Das soll also verhindern, dass Menschen einfach so zwischen den EU-Staaten hin und her pendeln. Pauschale Zurückweisungen ohne vorherige Zuständigkeitsprüfung sind damit aber grundsätzlich erstmal nicht erlaubt. Und da ergibt sich aus dem Grundgesetz nichts anderes. Und deswegen finde ich es auch so ein, ehrlicherweise so ein Stück weit unredlich, wenn Merz es als Argument anführt. zumal er ja auch Jurist ist und, glaube ich, sogar mal Richter war eine Zeit lang. Und ich finde es auch schade, dass es in der Sendung dann eben unwidersprochen stehen blieb. Denn so hat ein Zuschauer dann den Eindruck, als habe Merz jetzt hier das Recht auf seiner Seite. Im Übrigen ist das jetzt auch, was ich gerade gesagt habe, nicht nur die Meinung irgendwelcher linken Aktivisten, sondern das sagt im Kern auch der Migrationsrechtler Daniel Thüm zum Beispiel, der sehr bekannt ist und auch die Union häufiger berät.
Aber die Union hat ja auch mal angekündigt, Zurückweisungen dann auf den berühmten Notstand zu stützen, den das europäische Recht ja durchaus vorsieht in Artikel 72.
Ja, genau, das stimmt. Da ist eine Notstandsklausel enthalten und die sieht die Möglichkeit vor, zeitweise von europäischen Regeln abzuweichen. Das ist voll überprüfbar durch den EuGH. Das heißt also, ob wirklich ein Notstand vorliegt, würde der dann prüfen, wenn Deutschland sowas machen würde, sich darauf offiziell berufen würde.
Damit wären wir ja auch nicht die Ersten, ne?
Genau, bisher hat das nicht so richtig funktioniert. Also Griechenland, Polen, Italien haben sich seit 2020 auf angebliche Notstände berufen, um Asylsuchende nicht schnell zu registrieren und Pushbacks zu legitimieren. Alle von diesen Versuchen sind aber bisher gescheitert vor Gericht. Fairerweise muss man aber sagen, dass etwa Herr Thüm, den ich eben schon angeführt habe, nicht so pauschal...
Der ja auch schon mehrfach, glaube ich, sogar hier bei Gerechtigkeit und Loseblatt war. Liebe Grüße.
Ja, ja, und der auch ein sehr renommierter Experte zu dem Thema ist, deswegen zitiere ich ihn ja auch so prominent, dass der eben nicht so pauschal sagen wollte, dass ein deutscher Versuch, sich darauf zu berufen, überhaupt keine Aussicht auf Erfolg hätte. Die Union argumentiert eben damit, dass durch den recht hohen Flüchtlingszustrom der vergangenen Jahre so die Aufnahmekapazitäten und die Sicherheitsbehörden völlig überlastet seien.
Dann lassen wir jetzt mal außer Acht, dass ja eigentlich der Zustrom schon zurückgeht und so weiter. Ne? Also das sind jetzt mal die Fakten, zu denen wir uns jetzt gar nicht äußern wollen, sondern uns geht's ja ums Recht.
Genau, aber uns geht's ums Recht, richtig. Und wenn man in Artikel 72 reinschaut, dann erlaubt er eine Abweichung von europarechtlichen Vorgaben zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und zum Schutz der inneren Sicherheit. Und naja, da kann man sicherlich wieder getrennter Meinung sein. Das ist eine Frage der Tatsachenbetrachtung, glaube ich, ob man derzeit die wirklich als gefährdet ansieht, nachdem wir auch schon mal deutlich höhere Flüchtlingszahlen hatten, als wir die momentan verzeichnen. Außerdem machte Thüm im vergangenen September auf dem Verfassungsblog, verlinken wir euch auch in den Shownotes, einen ganz interessanten Punkt, nämlich der EuGH würde dann auch prüfen, ob nicht geltendes EU-Recht gerade Regelungen für dieses gegenwärtige Problem bereithält. Und da kommt die Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems nämlich ins Spiel, der die Bundesregierung ja im vergangenen Jahr erst zugestimmt hat und deren erklärtes Ziel es ja gerade ist, die Migration besser zu steuern und zu verteilen und so eben die Eingangszahlen in stark belasteten Ländern wie Deutschland zu reduzieren. Also da müsste die Union jetzt jedenfalls schon erklären, warum das auf einmal nicht mehr ausreichen soll.
Ja, warum denn eigentlich nicht? Olaf Scholz hat ja damals von einer historischen Einigung für eine humane Begrenzung von irregulärer Migration gesprochen und für verlässliche Registrierungen an den Grenzen sozusagen. Auch im TV-Duell hat er das wieder angebracht und für eine zügige Durchsetzung von GEAS geworben. Wird das aktuell jetzt von der Wirklichkeit überholt? Friedrich Merz hat dann ja nur irgendwie geantwortet, wollen wir so lang warten? Also ich glaube, GEAS würde ja 2026 kommen, oder?
Genau, das tritt 2026 voll in Kraft und ja, momentan sieht das ein bisschen danach aus, als ob es von der Wirklichkeit, von zumindest von der politischen Wirklichkeit überholt wird. Dabei wurde die Einigung damals, wie du sagst, als viel beschworene und lang geforderte europäische Lösung gefeiert. Man hatte sich auch
Das hat ja auch ewig gedauert, ne?
Ja, ja, man hat sich auch wirklich nicht leicht gemacht. Also Parlament, Kommission und die Regierungschefs haben da ewig lang im Clinch gelegen, über jedes Detail diskutiert. Auch in Deutschland war die sehr umstritten und vor allem auch bei den Grünen, weil denen das nämlich alles viel zu weit ging und Menschenrechte zu stark beschneiden würde. Und ja, jetzt sieht es so ein bisschen so aus, als ob über all das, was da drin steht, keiner mehr reden möchte, als sei das so gar nicht passiert.
Wir haben am Mittwoch, glaube ich, einen Beitrag vom Migrationsrechtler Professor Winfried Kluth veröffentlicht. Auch er war ja schon mal hier bei Gerechtigkeit und Loseblatt. Liebe Grüße. Und der ruft nochmal in Erinnerung, was damals alles beschlossen wurde auf EU-Ebene. Kannst du uns das vielleicht noch einmal kurz zusammenfassen, Max?
Ja, also ganz kurz nur zwei Dinge, die, denke ich, zentral sind in dieser Reform. Also erstmal soll es Asylverfahren an den EU-Außengrenzen geben und einen Solidaritätsmechanismus. Die sogenannten Grenzverfahren, die sind in bestimmten Fällen durchzuführen. Entweder bei Täuschungen oder bei Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung oder wenn jemand aus einem Herkunftsland kommt, das eine Anerkennungsquote von 20% oder weniger hat, also für Asylrecht. Damit will man eben verhindern, dass zum Beispiel Menschen aus Staaten, wo Bürger regelmäßig kein Recht auf Asyl in der EU haben, unkontrolliert ins Unionsgebiet einreisen, was dann auch später wieder eine Abschiebung erschwert. Und für diese Grenzverfahren wird dann noch ein besonderes Rückkehrverfahren eingeführt, das vor allem auch weitreichende Beschränkungen der Bewegungsfreiheit der Geflüchteten vorsieht. So, ein weiteres Problem ist ja eben die gerechte Verteilung der Flüchtlinge auf alle EU-Länder. Und dazu ersetzt ab 2026 diese neue Asyl- und Migrationsmanagement-Verordnung die Dublin-III-Verordnung, die ich eben schon ansprach, in der bisher die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für die Asylverfahren geregelt sind. Und da gibt es erstmal zwei neue Konzepte zur Steuerung von Migration, einen gemeinsamen Rahmen für Asyl- und Migrationsmanagement und eben diesen sogenannten Solidaritätsmechanismus. Und der sieht so einen Verteilungsschlüssel für Geflüchtete auf die Mitgliedstaaten vor. Das heißt, wer bekommt wie viel anhand seiner Aufnahmekapazität? Und die Mitgliedstaaten sind aber nicht verpflichtet, die Leute aufzunehmen. Die sind aber verpflichtet, den Beitrag zu leisten. Der kann aber sonst auch zum Beispiel in einer Geldzahlung bestehen, um die Migrationslasten irgendwie so ein bisschen auf die Schultern gleichmäßig zu verteilen. In der neuen Verordnung sind außerdem auch noch ein paar Sanktionen vorgesehen, wenn Schutzsuchende Mitwirkungspflichten nicht nachkommen, und ein paar Rechtsschutzmöglichkeiten werden gegenüber der Dublin-III-Verordnung auch noch beschnitten. Also es wird alles gestraft und auf mehr Effizienz eigentlich ausgelegt. Und dann gibt's auch noch die sogenannte Krisenverordnung, die eben für diesen Fall einer Instrumentalisierung von Migration als Waffe, wie man so schön sagt, wie das unter anderem ja Russland und Belarus betreiben, vorsieht, dass man von Verfahrensstandards abweichen kann.
Aber auch wenn das neue GEAS jetzt zu einem Großteil auf direkt anwendbaren Verordnungen basiert, müssen einige Voraussetzungen für die neuen Verfahren ja in den Mitgliedstaaten noch geschaffen werden. Olaf Scholz hatte vor der letzten Sitzung des Bundestags am Dienstag nochmals gefordert, die ausgearbeiteten und im vergangenen November im Kabinett beschlossenen Umsetzungsgesetze jetzt auch im Bundestag zu verabschieden. Das ist aber nicht mehr passiert. Wieso denn eigentlich?
Ja, wieso eigentlich? Ich würde sagen, es ist Wahlkampf, ne? Also die FDP, die März-Migrationsvorstoß im Bundestag ja jedenfalls in Teilen befürwortet hat, ist ja von den Ampelplänen selbst schon so ein bisschen abgerückt damit, die sie ja eigentlich noch mitbeschlossen hat im Kabinett. Die Union will, denke ich, vor allem selbst jetzt für ihre Maßnahmen werben und hat dann natürlich auch kurz vor der Wahl, ich sag mal, wenig Interesse daran, Projekte der Ampel zur Migrationsbegrenzung noch durch den Bundestag zu peitschen und damit vielleicht jetzt noch dem politischen Gegner sogar noch in die Karten zu spielen.
Das heißt also, wir haben die europäischen Vorgaben, die umgesetzt werden müssen, und die nächste Bundesregierung muss sich dem jetzt komplett von neuem annehmen.
Ja, genau, aber ich finde, es ist auch so ein bisschen absurd. Also die Experten haben alle immer gesagt, es geht ja nicht ohne europäische Lösung. Wir brauchen eine europäische Lösung. Auch eben, besagt der Daniel Thüm, sagt das, nationalstaatliche Regelungen werden keine effektive Begrenzung der Migration herbeiführen. Haben auch viele Politiker immer mantrahaft wiederholt. Und jetzt hat man das im letzten Jahr ja endlich geschafft, hat sich dafür eifrig auf die Schulter geklopft. Und dann liegt es ja jetzt auch nahe, dass man dieses Gesetz oder dieses neue Asylsystem auch umsetzen würde schnell.
Ja, und in der Tat.
Und jetzt im Wahlkampf wollen dann diverse Parteien, Union, FDP, natürlich auch AfD und BSW, davon nichts mehr wissen und plädieren stattdessen für nationale Alleingänge.
Naja, es ist natürlich aber auch so, dass es wesentlich einfacher ist, Menschen zu sagen, deutsche Grenzen schließen, als ihnen dieses wirklich wahnsinnig komplizierte europäische System zu erklären. Das ist ja auch einfach ein Kommunikationsproblem. Und deswegen ist halt spätestens im Wahlkampf alles reduziert auf die einfachsten Messages, die juristisch betrachtet wirklich nicht mehr nur ein bisschen daneben, sondern schlicht falsch sind.
Ja, genau, das ist, denke ich, das Problem. Es ist einfach wirklich ein komplexes Thema, was man, und da habe ich auch absolut Verständnis für als Politiker, den Menschen, gerade wenn dann die Wähler auch vielleicht Antworten hören wollen auf solche Anschläge wie in Aschaffenburg und was weiß ich noch alles, dann Antworten hören wollen und dann zu sagen, ja, es ist alles kompliziert und es wird noch bis 2026 dauern und dann wird es vielleicht besser. Ja, das ist schwierig. Ich glaube, es ist aber auch manchmal einfach die Realität. Nur die im Wahlkampf zu verkaufen, ist nicht so einfach.
Naja, und es ist aber auch natürlich sehr einfach, dann irgendwie zu sagen, ja, die anderen machen ja aber auch alle nicht mit, ne?
Genau, das ist so ein bisschen der Elefant im Raum, glaube ich. Denn so ein System, wie das jetzt ja vorgeschlagen und beschlossen ist, das lebt ja davon, dass alle mitmachen. Und Merz hat ja schon darauf hingewiesen, ja, die anderen halten sich ja jetzt auch schon nicht ans europäische Asylrecht. Mhm. Allerdings gibt's da jetzt auch in Brüssel schon wieder eine neue Entwicklung zu dem Thema, die, denke ich, ganz wichtig ist.
Nämlich?
Ja, das ist relativ unbemerkt in der deutschen Öffentlichkeit eigentlich passiert. Wieder mal, ne, wie alles, was scheinbar in Brüssel so dem Thema stattfindet. Kleine Spitze von mir in die deutsche Öffentlichkeit.
Das ist das Bittere daran, ja. Mhm.
Da hat nämlich die gerade ja frisch ernannte EU-Kommission unter Ursula von der Leyen kurz vor Weihnachten eine recht bemerkenswerte Mitteilung veröffentlicht und danach sollen unter bestimmten Umständen sogenannte Pushbacks, also Zurückweisung von Migranten, nicht an den Binnengrenzen, wie Merz das jetzt vorschlägt, sondern an den EU-Außengrenzen legal sein, nämlich in Reaktion auf die Instrumentalisierung von Migration durch Russland und Belarus.
So. Also in Reaktion darauf sozusagen, dass die gezielt Flüchtlinge in andere Staaten schicken, um dort für Chaos zu sorgen, richtig?
Genau, das ist in den letzten Jahren immer wieder passiert. Das ist auch so ein bisschen Teil dieser immer wieder besprochenen hybriden Kriegsführung. Das gehört zur Strategie von Russland und Belarus dazu, um die EU so ein bisschen zu destabilisieren. Deswegen ist auch an der polnisch-belarussischen Grenze wohl die Zahl der irregulären Einreisen von Januar bis November 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 66% gestiegen. Über 8000 illegale Grenzübertritte sind auch nur dokumentiert worden.
Naja, aber man hat ja zumindest gehört, dass es auch vor allem an der polnischen Grenze solche Pushbacks schon gegeben hat, schon in der Vergangenheit, ne?
Genau, das hat es schon gegeben, das haben die schon gemacht, das wurde dann eben so aus Brüssel eher so stillschweigend geduldet. Klar, kann man natürlich verstehen, dass die Polen sagen, das können wir so nicht mitmachen, wenn wir das alles prüfen wollen, dann spielen wir den Russen da so ein bisschen bei ihrer Strategie in die Karten. Denn nach EU-Recht müssen die Mitgliedstaaten ja eben die Asylanträge aller Migranten, die an die Grenze kommen und Asyl sagen, erstmal irgendwie bearbeiten. Und von der Leyen hat dann im Zusammenhang mit diesem Papier, wo man das ja so ein bisschen semi-legalisieren wollte, mit gesagt, es darf nicht sein, dass Autokraten unsere europäischen Werte gegen uns verwenden.
Aber Stand heute verstoßen solche Pushbacks doch gegen EU-Recht, oder?
Ja, das ist auch sehr problematisch, denn wie Daniel Thüm, nochmal liebe Grüße an dieser Stelle, gerade am gestrigen Mittwoch auf dem Verfassungsblog nochmal hervorgehoben hat in einem Artikel, sind solche Pushbacks an den Außengrenzen für den einzelnen Flüchtling natürlich auch viel gravierender als Merz-Vorschlag für Zurückweisung an den Binnengrenzen. Denn Zurückweisung an der Binnengrenze bedeutet ja, ich bleibe in der EU und irgendwer wird wahrscheinlich irgendwann meinen Asylantrag prüfen. Wenn ich an der Außengrenze abgewiesen werde, dann wird aber quasi mein Recht auf Asyl grundsätzlich negiert. Das heißt, ich kriege ja dann gar keine Prüfung mehr. Ich werde einfach abgewiesen und muss zurück. Insofern ist das eigentlich viel, viel weitergehend. Interessant dazu ist, dass am Mittwoch auch vor dem EGMR eine mündliche Verhandlung zu drei Verfahren stattfand, die eben diese Reichweite dieses Refoulement-Verbots, gegen das es verstoßen könnte, im Falle einer solchen Instrumentalisierung betreffen. Und wenn jetzt die Große Kammer in dem dann irgendwann anstehenden Urteil feststellen sollte, dass das kein Menschenrechtsverstoß ist, dann würde da letzten Endes auch in die Genfer Flüchtlingskonvention so eine Ausnahme für solche Krisensituationen integriert, in denen dann auch wirklich das Asylrecht als solches keinen Bestand mehr hätte, das individuelle Asylrecht.
Und ich meine, dass auch irgendwie, ich glaube Ende Februar sogar der EuGH doch auch nochmal über Pushbacks entscheidet, oder? Ist da nicht auch noch irgendwas?
Ja, genau. Also das sind noch einige Verfahren in der Pipeline. Also das wird auch sicherlich von der Rechtsprechung immer noch weiter gedreht werden, dieses Rad. Insofern gerade vor dieser potenziell ja sehr einschneidenden Entwicklung und vor den vielen Gerichtsverfahren, die dann noch im Raum sind, finde ich, wirkt diese deutsche Debatte, die wir gerade hier im Wahlkampf führen, nochmal kleiner und so ein Stück von der Welt entrückt für mich. Und ja, ich glaube, das ist einfach alles so, das ist verständlich im Wahlkampf, aber es ist nicht so wirklich zielführend, meiner Meinung nach.
Wie meinen?
So, und jetzt bitte nicht wundern, wir geben einmal ab an unseren geschätzten Kollegen Hendrik Widowild, den ihr sonst auch regelmäßig an dieser Stelle hört. Derweil zwar momentan im Urlaub, aber er fürchtet momentan auch um seine Altersvorsorge und hat deshalb noch freundlicherweise ein Interview für uns aufgenommen, das wir an dieser Stelle einspielen.
Ja, Robert Habeck hat vor ein paar Wochen mit einem Vorschlag für Aufsehen gesorgt. Er will Reiche stärker an der Finanzierung des Gesundheitssystems beteiligen. Er will Sozialabgaben auf Kapitalgewinne. Das steht sogar im Programm der Grünen drin. Die Beitragsbemessungsgrenze werden wir reformieren und beispielsweise auch Kapitaleinnahmen zur Finanzierung unseres Gesundheits- und Pflegesystems heranziehen. Daraufhin hat man Habeck vorgeworfen, keine Ahnung zu haben. Das passiert immer, wenn Herr Habeck irgendwas sagt, dass irgendwer sagt, er hat keine Ahnung. Es wurde aber auch gesagt, die Sparguthaben der Menschen seien in Gefahr. Auch ich habe ETF, also einen Indexfonds, der die Börsenkurse nachbildet und damit meine Altersvorsorge unterstützen sollte. Und ich habe daraufhin geschielt und mich gefragt, nimmt Habeck mir jetzt das Geld weg und darf er das überhaupt? Daraufhin bin ich in ein Rabbit Hole abgetaucht über die verfassungsrechtlichen Grundlagen der Sozialversicherung. Und dann fielen mir zwei Dinge auf. Erstens, ich habe gar keine Ahnung davon. Und zweitens, ich mache ja doch diesen Podcast und ich rufe einfach mal jemanden an, der Ahnung hat. Und deshalb bin ich jetzt mit Professor Constanze Jander verbunden, Lehrstuhlinhaberin für Sozialrecht und Verwaltungswissenschaften an der Deutschen Uni für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Professor Jander, herzlich willkommen. Ich freue mich auf das Gespräch.
Hallo.
Was halten Sie denn von Habecks Vorschlag? Fangen wir mal ganz allgemein an. Und ich meine jetzt nicht unbedingt politisch, sondern ja, als Juristin.
Ja, also ich finde den Vorschlag durchaus spannend und hätte mir eigentlich gewünscht, dass man stärker in die Diskussion einsteigt, statt ihn erstmal sofort zu verdammen als unzulässig oder unsystematisch, weil tatsächlich wissen wir ja um die Finanzierungsprobleme der Krankenversicherung und der sozialen Pflegeversicherung. Man könnte es doch weiterdenken auf andere Sozialversicherungszweige. Und deswegen denke ich, sollte man prinzipiell offen sein, mal andere und neue Wege der Finanzierung auszudiskutieren.
Okay, dann tauchen wir ein bisschen ab. Es hieß ja, Kapitalerträge sind jetzt schon beitragspflichtig. Vielleicht machen wir da erstmal Sachverhaltsaufklärung. Stimmt das überhaupt?
Ja, es kommt drauf an, die typische Juristenantwort. Wir haben ja in der gesetzlichen Krankenversicherung eine Unterscheidung zwischen den Pflichtversicherten und den Freiwilligversicherten. Also alle Personen, die unter der Jahresarbeit-Entgeltgrenze liegen, deren Einkünfte darunter liegen, die sind pflichtversichert in der gesetzlichen Krankenversicherung und alle anderen, die darüber liegen, können in die private Krankenversicherung gehen. Das gilt auch für die Selbstständigen. Und dieser Personenkreis hat aber auch die Möglichkeit, sich freiwillig gesetzlich zu versichern. Das steht ihnen offen als Wahlrecht. Und bei diesem Personenkreis ist es so, dass tatsächlich ihre Einnahmen, die sie zur Bestreitung ihres Lebensunterhaltes verwenden, beitragspflichtig sind. Und das sind nicht nur Arbeitseinkünfte, sondern zum Beispiel auch Kapitalerträge. Das hat die Rechtsprechung so entschieden.
Und wen trifft das typischerweise also? Weil es war ja auch viel Streit da im Gange. Wer ist denn nun davon betroffen, dass die Kapitalerträge jetzt schon beitragspflichtig sind? Sind das jetzt eher wohlhabende Menschen oder sind das auch ganz einfache Menschen, die Kapitalerträge durch so eine Altersvorsorge bekommen?
Typischerweise sind das schon die besser verdienten, ne? Weil man einfach weiß, dass die mehr privat noch zusätzlich sparen, wohingegen bei Personen mit einem geringeren Erwerbseinkommen häufig diese Sparfähigkeit gar nicht vorhanden ist.
Sie haben jetzt eben schon die Jahresarbeitsentgeltgrenze, das ist ja ein Gebiet voller schöner Worte, erwähnt. Und es gibt ja auch die Beitragsbemessungsgrenze. Was bedeuten diese beiden Begriffe? Was sind die Unterscheidungen?
Ja, also die Jahresarbeitsentgeltgrenze entscheidet darüber, ob ich überhaupt verpflichtend in die gesetzliche Krankenversicherung einbezogen bin. Also hopp oder top. Und die Beitragsbemessungsgrenze, die betrifft eigentlich diese Frage, welcher Teil meines Einkommens überhaupt für Beiträge herangezogen wird. Also wenn mein Einkommen unter der Beitragsbemessungsgrenze liegt, muss ich es natürlich komplett verbeitragen. Aber wenn mein Einkommen darüber liegt, dann wird eben nur tatsächlich der Anteil des Einkommens mit Beiträgen belegt bis zur Beitragsbemessungsgrenze.
Und warum ist das so? Man könnte auch sagen, und da geht die politische Reise ja offenbar auch hin, zumindest im linken Spektrum, wieso soll das da aufhören? Ja, wieso soll ich denn nicht mehr zahlen? Es wäre doch nur fair. Ich habe mehr Geld, dann zahle ich auch mehr.
Genau, also man kann über beides diskutieren. Man könnte auch die Jahresarbeitsentgeltgrenze abschaffen. Also der Gesetzgeber hat hier gewaltige Spielräume und sagen, alle kommen in die gesetzliche Versicherung. Man kann aber auch die Beitragsbemessungsgrenze abschaffen oder höher setzen, einfach um die Beitragsbasis zu verbreitern. Und das ist eigentlich gerade in der Kranken- und Pflegeversicherung nicht ganz ungeschickt, weil da die Leistungen ja für alle gleich sind. Also egal, wie viel Einkommen ich habe und wie viel Beiträge ich zahle. Wenn ich eine Grippe habe oder mir den Arm gebrochen habe, bekomme ich genau die gleiche Versorgung als versichertes Mitglied. Insofern wäre das für die Krankenkassen als Einnahmen natürlich dann spannend, wenn sie mehr Beiträge kriegen würden. Also das ist ein Unterschied zum Beispiel zur Rentenversicherung, wo wir ja diesen Äquivalenzgrundsatz haben. Je mehr ich an Beiträgen eingezahlt habe, umso höher meine Rentenansprüche. Bei Kranken- und Pflegeleistungen ist das gerade typischerweise nicht der Fall.
Das ist interessant, dass Sie das Äquivalenzprinzip gerade angesprochen haben. Da habe ich mich ja auch reingefräst und nochmal, ich habe wirklich keine Ahnung, aber ich bin darauf gestoßen, weil aus der FDP die Kritik lautete, man kann jetzt nicht einfach da drüber gehen, weil da würde man ja viel mehr einzahlen, als man jemals als durchschnittskranker Mensch dann überhaupt aus der Krankenkasse rausholen kann. Das sei ja unfair. Mhm. Und dann bin ich in einem Gutachten, das sich mit der Bürgerversicherung beschäftigte, auf diese Begriffe gestoßen. Also das Versicherungsprinzip, das Solidaritätsprinzip und eben auch das Äquivalenzprinzip. Und dachte, naja, gibt ja schon irgendwie Sinn, weil wieso soll ich denn, wenn ich jetzt sehr, sehr reich bin, so viel da einzahlen, wie ich praktisch nie abrufen werde? Oder gibt es so ein Äquivalenzprinzip gar nicht?
Das gibt es schon, aber es hat tatsächlich rechtswissenschaftlich, juristisch nicht so diesen Wert, wie es häufig so in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Also dieses Äquivalenzprinzip ergibt sich zum Beispiel nicht unmittelbar aus der Verfassung, ja, sondern das kann der Gesetzgeber ändern. Also ich hatte ja schon gesagt, der Spielraum ist erheblich groß und es ist auch nicht so, dass man praktisch immer das Recht hat, dass man das, was man eingezahlt hat, auch rausbekommt, weil letzten Endes ist ja so eine Versicherung auch in gewisser Weise, wenn man das mal ein bisschen flapsig formuliert, eine Wette drauf, ja, also bei der Krankenversicherung, werde ich krank oder werde ich nicht krank, ja, oder werde ich pflegebedürftig oder nicht. Das heißt, es kann mir passieren, dass ich mein Leben lang Beiträge zahle und als kerngesunder Mensch nie irgendwelche Leistung brauche, außer vielleicht.
Das wäre tragisch.
Ja, Vorsorge beim Zahnarzt vielleicht doch, ne?
Ja.
Also das schwebt eh immer über dem ganzen Versicherungsverhältnis. Und wir haben in der Sozialversicherung eben die Besonderheit, dass ich nicht für mich persönlich vorsorge, also natürlich auch. Ich gewinne ja praktisch meine Ansprüche auf Leistung mit jeder Beitragszahlung. Aber es ist eben ein solidarisches System. Das Bundessozialgericht und das Bundesverfassungsgericht hat das mal so schön gesagt. Wir verteilen das Risiko auf einer organisierten Vielheit, ja, also auf vielen Schultern. Und da bin ich praktisch dafür da, also als jetzt gesunder, arbeitender Mensch zahle ich Beiträge, mit denen die Leistungen für jene finanziert werden, die jetzt gerade krank sind. Und es ist eben eine Kombination aus Versicherungsprinzip, also ich zahle Beiträge für meinen Krankheitsfall, und aus Solidarprinzip, also ich sorge auch vor, zum Beispiel für andere Mitversicherte, mhm, und auch Elemente wie die Familienversicherung. Also es sind ja dann zum Beispiel die sprichwörtliche Hausfrau oder die Kinder, die Minderjährigen, die sind ja zum Beispiel auch versichert, ohne dass Beiträge bezahlt werden. Also dieses solidarische Element und auch das Fürsorgerische, das ist so ein Kernelement der Sozialversicherung und das macht gerade den Unterschied zu einer Privatversicherung aus. Deswegen kann man das nie so mathematisch herausrechnen. Was kriege ich jetzt?
Sie haben jetzt schon darüber gesprochen, dass der Gesetzgeber ja sehr frei darin sei, die Sozialversicherung zu gestalten. Dieses besagte Gutachten, was jetzt nur aus den wissenschaftlichen Diensten des Bundestags kommt, also muss man ja immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, sprach aber von den Grenzen, die von Juristinnen und Juristen teilweise gesehen werden. Wie frei ist der Gesetzgeber? Kann er dann also theoretisch sagen, wir hauen jetzt die Beitragsbemessungsgrenze weg, jederzeit prozentual, oder gibt es da vielleicht dann doch irgendwann rechtlich irgendwie Grenzen?
Also die Grenzen sind extrem schwer zu formulieren. Also keiner weiß, wie das Bundesverfassungsgericht sowas entscheiden würde, wenn es müsste. Aber bis jetzt hat es eigentlich immer in den Entscheidungen dem Gesetzgeber einen sehr großen Gestaltungsspielraum zugebilligt. Und wenn es mal Regeln gekippt hat, dann ging das eher auch um die Frage Gleichbehandlung. Ja? Also werden hier bestimmte Gruppen stärker belastet als andere zu Unrecht? Oder zum Beispiel jetzt in der Pflegeversicherung hatten wir ja diese Urteile mit der Beitragsabhängigkeit von Kindern. Also je mehr Kinder ich habe, umso weniger Beitrag. Aber im Grunde ist der Gesetzgeber wirklich frei. Man zieht so eine Grenze, wen darf ich heranziehen? Also zu Beiträgen darf man im Grunde nur die Versicherten heranziehen, weil nur die potenziell eben die Leistungsansprüche haben können, weil andere, die draußen sind, eben nicht. Und ansonsten, das ist aber eher eine Frage der Akzeptanz als wirklich eine handfeste rechtliche Grenze. Akzeptiere ich eine Beitragsbelastung noch angesichts dessen, was ich bekommen kann? Also womit wir dann wieder bei dieser mathematischen Rechnung sind, die ja gerade keine Bedeutung hat in der Sozialversicherung.
Also ab wann wird es himmelschreiend unfair sozusagen und
genau,
der und Unmut macht sich dann?
Offener Begriff, ne? Genau.
Das heißt, so eine Drosselgrenze oder sowas, wie man sie aus dem Steuerrecht kennt, die gibt's nicht.
Also das wird schon auch immer in der Literatur mal erwähnt, so eine Erdrosselungsfunktion. Aber wo diese Grenze liegen soll,
okay,
das weiß keiner. Genau.
Wahrscheinlich ist der politische Unmut früher erreicht als die verfassungsrechtliche Grenze. Aber
wahrscheinlich, gut, ja. Und letzten Endes sagt das Bundesverfassungsgericht auch immer und eigentlich auch die Wissenschaft, die Versicherungswissenschaft, dass es hier auch immer um so eine Globaläquivalenz geht. Also die Beiträge müssen einfach auch so hoch sein, dass die Ausgaben gedeckt sein können. Also man muss das System finanzieren können, ne? Und sagen, wird noch was ausgeglichen durch den Steuerzuschuss. Aber im Grunde die jetzigen Ausgaben, also für die jetzt krank sind, für die jetzt pflegebedürftig sind, die sagen auch, wie hoch die Beiträge sein müssen.
Es gibt einen Ökonom, der hatte der Taz gesagt, was Habeck eigentlich wolle, ist eine Bürgerversicherung durch die Hintertür. Der Verdacht liegt nahe, weil Linke und Grüne Parteien wollen die Bürgerversicherung. Ist das so? Würden Sie sagen, das ist so der erste Schritt hin zur Bürgerversicherung? Und was halten Sie von der Bürgerversicherung?
Also es ist schon ein Vorschlag, der sehr stark auf die Bürgerversicherung abzielt. Weil wenn wir jetzt mal so die innersystemische Schlüssigkeit uns anschauen, die ist auch kein hartes verfassungsrechtliches Kriterium, dann ist es so, dass unsere Sozialversicherung noch immer nach dem Bismarck-Modell über 100 Jahre alt die abhängig Beschäftigten erfasst, ne? Also Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in erster Linie. Und da ist es natürlich dann schlüssig, wenn ich die Beschäftigten versichere, dass ich auch an ihr Arbeitseinkommen anknüpfe. Mhm. Ne? Und insofern ist so, wenn ich auf andere Einnahmearten gehe, wie zum Beispiel auch Mieteinnahmen, ja, oder eben Kapitalerträge, ist das eher mal so ein gewisser systematischer Bruch, ohne dass es unzulässig wäre. Und dann wäre es im Prinzip schlüssiger zu sagen, wir gehen weg von diesem Fokus auf die Beschäftigten und öffnen das für alle. Ob das jetzt zulässig ist, das ist tatsächlich sehr umstritten. Also da gibt's ja größere Fronten, sage ich mal, in der Rechtswissenschaft. Weil zum einen haben wir eine bestimmte Gruppe, nämlich die Beamtinnen und Beamten, für die im Grundgesetz drin steht, es gelten die sogenannten hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums. Ah. Also das im Prinzip, das Argument, das war schon immer so, was ich sonst nicht sehr überzeugend finde, aber das gilt hier tatsächlich für die Beamtinnen und Beamten. Das heißt aber nicht, dass die Beamtinnen und Beamten immer zwingend jetzt in diesem Beihilfesystem sein müssen, sondern man könnte die auch in die Krankenversicherung ziehen und der Dienstherr müsste es bezahlen. Dann die Frage, dürfen wir Selbstständige in so eine gesetzliche Versicherung zwingen? Das ist eine Frage der Handlungsfreiheit. Artikel 2 Grundgesetz, da sagt das Bundesverfassungsgericht immer so, was geht, ja, wenn die Gruppe schutzbedürftig ist und selbst nicht hinreichend vorsorgt. Ja. Und dann, was man noch in der Debatte nicht vergessen darf, ist auch, sind die Grundrechte der Versicherungsunternehmen, der privaten Versicherungsunternehmen, denen ja mit der Bürgerversicherung doch ein erheblicher Teil ihres Geschäfts abgeschnitten wird, ne? Und das ist dann die Frage, wie man das bewertet. Also ich habe keinen verfassungsrechtlichen Anspruch darauf, dass mein einmal eröffnetes Geschäftsfeld mir für immer erhalten bleibt. Ne? Siehe Atomausstieg beispielsweise. Mhm. Dann wäre die Frage, wie kann man das dann vertreglich ausgestalten? Vielleicht irgendwie mit Übergangsfristen. Also das müsste man ja ohnehin lösen, dass die Menschen, die jetzt in dem hergebrachten System sind, irgendwie sanft überführt werden. Aber ich halte es persönlich nicht für ganz ausgeschlossen. Und es würde auch einiges vereinfachen tatsächlich, weil zum Beispiel wir viele Streitigkeiten haben über die Sozialversicherungspflicht von bestimmten Erwerbstätigen, ob die überhaupt versicherungspflichtig beschäftigt sind oder ob sie irgendwie Freiberufler, Selbstständige und so weiter sind. Ne? Das könnte man sich dann sparen, wenn alle Einwohnerinnen und Einwohner drin wären.
Ja, aber es macht eben auch die Spielräume dann enger. Mhm. Was glauben Sie denn, was kommen könnte, was könnte denn bleiben von so einer Habeck-Idee, wenn Sie an mögliche Koalitionen denken? Also wäre sowas mit einer CDU überhaupt machbar?
Ich befürchte fast, dass es so in kaum einer Konstellation ernsthafte Aussicht auf Realisierung hätte, weil diese Idee der Bürgerversicherung gibt es ja schon wirklich sehr, sehr lange. Also so seit den späten 90ern, frühen 2000ern, ne, da gab es ja auch schon mal die Debatte um die Kopfpauschale und so weiter. Und da waren die Fronten so verhärtet, dass man sich eigentlich letzten Endes auf gar nichts groß ändern würde. Also die Erfahrung lehrt im Prinzip, dass wir selten große Reformen haben, wo das System als solches geändert wird, sondern eher im bestehenden System immer nachsteuern. Aber wie schon am Anfang gesagt, ich finde, man sollte doch mal ernsthaft drüber diskutieren, weil ich auch so, das ist jetzt Privatempirie, ja, den Eindruck habe, dass sehr viele Menschen einfach sagen, sie finden das System, wie es jetzt ist, irgendwie ungerecht mit diesen unterschiedlichen Systemen für die Gesetzlichen und für die Privatversicherten und die Beihilfe. Also ich finde, es verdiente, mal ausführlicher und ernsthafter diskutiert zu werden.
Also verfassungsrechtlich gibt's da keine Hürden, die unüberwindbar scheinen, weder für Habecks Vorschlag der Beitragspflicht für Kapitalerträge noch für eine Bürgerversicherung. Und politisch sieht's ganz anders aus. Frau Professor Janda, ganz vielen Dank. Das war hochinteressant.
Ich danke Ihnen.
Auf hoher See.
Jetzt haben wir mal wieder etwas bodenständiges Arbeitsrecht für euch dabei. Das Bundesarbeitsgericht hat nämlich in dieser Woche entschieden, dass man sich, wenn der Arbeitgeber einem gekündigt hat und man gegen diese Kündigung klagt, während der Kündigungsfrist noch nicht um einen anderen Job bemühen muss.
Och, das ist ja sehr großzügig. Warum sollte man das denn überhaupt tun, wenn man gerade noch dafür kämpft, um das alte Arbeitsverhältnis behalten zu können?
Ja, ein Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung wegen § 615 Satz 2 BGB. Danach muss der Arbeitnehmer es sich nämlich anrechnen lassen, wenn er es böswillig unterlässt, sich einen anderen Job zu suchen.
Okay, also ich muss mir anrechnen lassen auf den ausstehenden Lohn, den ich ja geltend mache, wenn ich davon ausgehe, dass die Kündigung nicht wirksam ist.
Genau so. Also einmal kurz die Rechtslage. Man wird ja in Deutschland nicht einfach gekündigt, jedenfalls nicht, wenn man unter das Kündigungsschutzgesetz fällt, sondern es braucht ja immer einen Kündigungsgrund. Und das wissen die meisten von uns. Das sind ja nur sehr wenige Kündigungsgründe, die in Deutschland greifen. Sehr wenige und schlechte Arbeit ist leider übrigens keiner davon. Aber das nur am Rande. Trotzdem versuchen Unternehmen natürlich, unliebsame Mitarbeitende irgendwie loszuwerden, sonst hat man die ja für immer an der Backe. Und dann kann man als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer, wenn man halt sagt, Moment mal, also hier liegt einfach kein Kündigungsfund vor, bekanntlich Kündigungsschutzklage erheben. Mit der sagt man also, deine Kündigung, lieber Arbeitgeber, war unwirksam. Und wenn das Arbeitsgericht das später bestätigt, dann kann es halt relativ hohe Gehaltsnachzahlungen geben für den gesamten Zeitraum. Denn während der Kündigungsfrist kann man ja als Arbeitnehmerin, Arbeitnehmer nicht arbeiten, weil man seine Leistung zwar anbietet, der Arbeitgeber sie aber gar nicht haben will. Und wenn das Gericht dann feststellt, die Kündigung war unwirksam, dann war der Arbeitgeber damit im Annahmeverzug und muss das alles nachzahlen.
Okay, und weil das Unternehmen darauf eben wenig Lust hat, beruft es sich dann auf § 615 Satz 2 BGB und sagt, ja, du hättest ja anderweitig Geld verdienen können, hast das jetzt aber böswillig nicht getan und dadurch sozusagen auf unsere Kosten gelebt ohne Not.
Genau, das ist so die Idee. Das basiert auf einer Grundsatzentscheidung des BAG aus dem Jahr 2020, wo das Bundesarbeitsgericht damals bestätigt hat, dass man sich als Arbeitnehmer nicht einfach auf die faule Haut legen kann und mal gucken kann, wie der Prozess so läuft. Und seitdem wird es tatsächlich relativ häufig in Kündigungsschutzverfahren so eingewendet. Und Unternehmen werden dann auch proaktiv. Also die schlagen dann zum Beispiel den Mitarbeitenden oder eben nicht mehr Mitarbeitenden, wenn es nach ihnen geht, ganz proaktiv Stellenangebote vor. So war das auch in dem Fall, der es jetzt bis zum BAG geschafft hat. Da hat das Unternehmen dem Arbeitnehmer noch während der Kündigungsfrist, nach Erhebung, also nachdem der schon Kündigungsschutzklage erhoben hatte und während alle so auf den Termin vor dem Arbeitsgericht warteten, insgesamt, das jetzt auch nicht so wenig, 43 Stellenangebote geschickt. Ich glaube, das war irgendwie so ein Senior Advisor, tralala. Also war
das ist natürlich auch eigentlich ein toller Service, ne? Wir haben die übrigens gekündigt, da ist die Tür, aber hier sind schon mal ein paar neue Stellen, die du suchen darfst.
Ist schon auch irgendwie nett, ne? Aber 43, muss ich sagen, würde mich jetzt auch irgendwie stressen. Also die haben offensichtlich da tatsächlich die Jobportale durchforstet und haben geguckt irgendwie, was gibt's denn da so und haben ihm dann 43 Angebote geschickt, die angeblich offenbar aus ihrer Sicht gut gepasst hätten für diesen Arbeitnehmer. Und dabei war das nur eine dreimonatige Kündigungsfrist. Also es war jetzt nicht super lang, irgendein Geschäftsführer, der da zwei Jahre noch drin hängt oder so. Ihm wurde gekündigt zum Ende Juni und selbst das Jobcenter hat diesem Mann erst ab Anfang Juli, also nach Ablauf von seiner Kündigungsfrist, überhaupt Angebote geschickt. Und dieser Mann hat sich dann eben auch erst nach Ablauf der Kündigungsfrist und damit auch nach dem Kammertermin vor dem Arbeitsgericht, der auch Ende Juni stattgefunden hat, also zum Ende seiner Kündigungsfrist, bei 7 von diesen Stellenangeboten tatsächlich auch beworben. Aber eben erst ab Ende Juni und dann in den Juli rein. Und die Arbeitgeberin hatte ihm halt schon im Mai und Juni diese Angebote geschickt und schon im Juni keine Vergütung mehr gezahlt, also sogar noch während der Kündigungsfrist.
Okay, also das Arbeitsgericht, das hat ihm Ende Juni dann recht gegeben, weil die Kündigung tatsächlich unwirksam war.
Mhm, genau.
Da hätte er dann eigentlich Anspruch, den vollen Annahmeverzugslohn für Juni gehabt, ne?
Genau, also das Arbeitsgericht hat ihm recht gegeben, auch das LAG hat ihm in zweiter Instanz recht gegeben und gesagt, die Kündigung war unwirksam. Er hat also einen Anspruch auf Zahlung auch des Junilohns, aber er musste darauf dann auch wieder klagen, denn das Unternehmen hat eben gesagt, fiktiver anderweitiger Verdienst, du hättest ja was anderes verdienen können. Da waren tatsächlich auch viele Arbeitsrechtlerinnen und Arbeitsrechtler sehr gespannt, wie das BAG das jetzt einsortieren würde. Und das Bundesarbeitsgericht hat seine Pressemitteilung am Mittwoch dazu aber noch recht kurz gehalten, muss man sagen. Bisher weiß man noch wenig über die Gründe. Das BAG stellt laut der Pressemitteilung auf Treu und Glauben ab und sagt, dass diese Anrechnung eines fiktiven anderweitigen Verdienstes quasi eben durch Unterlassen nur dann gerechtfertigt sein kann, wenn der Arbeitnehmer, Achtung, wieder Treu und Glauben, 242 BGB, untätig geblieben ist. Denn 615 Satz...
Die heilige Kuh des Zivilrechts.
Ja, da war ich auch ein bisschen überrascht, weil es gibt ja den 615 Satz 2, aber da sagt das BAG eben, das ist eine Billigkeitsregelung und diese Pflichten des Arbeitnehmers, anderweitig Geld zu verdienen, könnten nicht unabhängig von den Pflichten des Arbeitgebers beurteilt werden. Und hier habe das Unternehmen in diesem konkreten Fall eben nicht dargelegt, dass es ihm unzumutbar gewesen wäre, den Arbeitnehmer weiter zu beschäftigen. Und dann sei der Arbeitnehmer seinerseits auch nicht verpflichtet, sich schon vor Ablauf der Kündigungsfrist um einen anderen Job zu kümmern und da Geld zu verdienen, um seinen ehemaligen Arbeitgeber dann zu entlasten.
Okay, ist das dann jetzt eher so eine Einzelfallentscheidung? Muss man das so verstehen?
Also ehrlich gesagt, ich meine ja. Die PM ist wie gesagt sehr, sehr kurz, aber ich finde schon, dass das eher einzelfalllastig klingt und ich habe dazu tatsächlich auch nochmal quasi einen Inhouse-Experten gefragt, denn wir haben ja beim Beck Verlag bekanntlich wirklich sehr viele sehr kluge Kolleginnen und Kollegen und da habe ich gestern einfach nochmal kurz Professor Dr. Achim Schunder gefragt. Das ist nicht nur unser Niederlassungsleiter in Frankfurt, sondern er ist auch Schriftleiter der NZA und Arbeitsrechtler durch und durch. Und auch Professor Schunder hat erstmal nichts bahnbrechend Neues gesagt. Er meinte mit der Entscheidung, präzisiere der 5. Senat des BRG eher seine Rechtsprechung vom Februar 2024, indem er eben auf die Zumutbarkeit abstellt und dass es hier eine Frage der Darlegungs- und Beweislast war. Der Arbeitgeber habe eben in diesem BAG-Fall jetzt einfach offenbar nicht genug plausible Gründe dafür vorgetragen, dass er diesen Mann unwiderruflich freistellen musste. Und deshalb hat der Arbeitnehmer weiterhin einen Beschäftigungsanspruch und musste deshalb auch nicht auf die vorgelegten Stellenangebote eingehen. Also Professor Schunder sieht darin eine gewisse Präzisierung, aber offenbar hatte der Arbeitgeber halt hier auch einfach zu wenig vorgetragen und sei deshalb unterlegen.
Wenn man es jetzt mal so praktisch betrachtet, ist es aber doch auch ein Stück weit widersinnig. Oder einerseits beim aktuellen Arbeitgeber, also den zu verklagen, um mein Arbeitsverhältnis fortsetzen zu können. Andererseits muss ich mich aber auch, um nicht im Nachhinein Geld zu verlieren, falls die Kündigung rechtswidrig war, bei einem anderen Unternehmen bewerben und denen sagen, dass ich ja total gern bei ihnen arbeiten würde. Aber wenn ich ehrlich wäre, sage ich aber nur, bis die Kündigungsschutzklage durch ist.
Genau, also ziemlich genau das hat auch das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg als Vorinstanz so aufgeschrieben. Das hat auch sehr schön dargestellt nochmal die Nathalie Obertür in einem sehr schönen Gastbeitrag für Berg Aktuell, den wir natürlich euch in die Shownotes packen. Das ist eine bekannte Arbeitsrechtlerin aus Köln und unter anderem auch Mitherausgeberin der NJW. Liebe Grüße, Frau Obertür. Es gibt auch aus meiner Sicht eigentlich genug Gründe, die eigentlich so ganz grundsätzlich dagegen sprechen, dass Arbeitnehmer sich zumindest während der noch laufenden Kündigungsfrist schon anderweitig bewerben müssen, während sie gleichzeitig gegen die Kündigung klagen, also eigentlich ja weiterhin beim alten Arbeitgeber bleiben wollen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, das deutsche Arbeitsrecht ist halt auch so geregelt, dass man sich nur per Kündigungsschutzklage gegen so eine Kündigung wehren will. Und wenn man die erhebt, muss man rechtlich gesehen halt sagen, die Kündigung ist unwirksam, ich will weiter für euch arbeiten. Während in Wirklichkeit natürlich auch allen klar ist, dass es längst allen nur noch darum geht, sich mit einer schönen Abfindung einigermaßen friedlich am Ende zu trennen. Also ich glaube ehrlich gesagt auch schon, man würde jetzt als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer nicht sofort dissoziieren, wenn man sich einen anderen Job suchen müsste. Aber, und da bin ich auch echt bei dir, wie sieht das denn eigentlich gegenüber anderen Arbeitgebern aus und wie erfolgsversprechend ist das. Das kann man ja irgendwie gar nicht richtig lösen. Also entweder bist du transparent gegenüber einem anderen Arbeitgeber und sagst, ich führe übrigens gerade noch einen Kündigungsschutzprozess und eigentlich muss ich zurück in mein altes Unternehmen. Da muss man sich ja schon irgendwie fragen, wer soll den denn dann einstellen? Das klingt auch jetzt irgendwie für Arbeitgeber nicht besonders einladend. Da denkt man sich ja erstens mal auf Gottes Willen, wieso klagt er denn? Wieso wollen die denn da loswerden? Ja, und man weiß ja auch überhaupt nicht, ob dieser Mensch dann irgendwie tatsächlich kommen will. Also es ist jetzt für eine Bewerbung nicht die beste Voraussetzung, würde ich sagen.
Und gerade je nachdem, wie groß der Arbeitsmarkt ist, in dem ich mich bewege, ist natürlich auch das Problem, dass ich vielleicht dann auch nicht unbedingt das beste Standing habe, wenn ich mich irgendwann nochmal auf eine dauerhafte Beschäftigung bei einem anderen Unternehmen bewerben möchte. Und die sagen, ach, das ist ja derjenige, der damals seinen alten Arbeitgeber verklagt hat, weil sie ihn rausschmeißen wollten.
Ja, ich find's auch wirklich schwierig. Ich meine, die Alternative ist, du sagst es dem neuen Arbeitgeber nicht und müsstest dann gegebenenfalls nach ein paar Monaten, wenn feststeht, deine Kündigung war unwirksam, theoretisch ja zurück in die alte Firma. Also das ist ja alles wirklich eine super vertrauensvolle Ebene, um so ein Arbeitsverhältnis zu beginnen. Wie soll das ohne Wertungswiderspruch gehen? Ich find's schon irgendwie schwierig. Zumal man ja auch sagen muss, es geht um eine Böswilligkeit in § 615 Satz 2 BGB. Also es geht um Billigkeit und Zumutbarkeiten und diese Situation, in die hat sich ja der Arbeitnehmer nicht selbst gebracht, sondern in der Regel wird er ja gekündigt von einem Unternehmen, wo zumindest der Arbeitnehmer davon ausgeht, dass das Unternehmen gar keinen Grund hat, ihn zu kündigen. Und ich finde, da braucht es dann schon sozusagen mal vom Rechtsgedanken her schon ein bisschen was, um von der Böswilligkeit auszugehen, wenn noch nicht mal die Kündigungsfrist abgelaufen ist und man ja auch noch nicht mal weiß, wie das Kündigungsschutzverfahren in der ersten Instanz ausgeht, von der zweiten mal ganz zu schweigen.
Ja, aber jetzt nur noch mal zur Klarstellung. Also das BRG hat jetzt jedenfalls, soweit diese Pressemitteilung das wiedergibt, das nicht so grundsätzlich entschieden.
Nee, ich meine nicht. Da scheint es mir tatsächlich eher um so eine einzelfalllastige Frage von Beweislast zu gehen. Und was auch wichtig ist, nach Ablauf der Kündigungsfrist sieht das schon ganz anders aus. Da kann dann schon fiktiver anderweitiger Arbeitslohn abgezogen werden. Darauf hat auch Professor Michael Fuhlrott, auch den kennt ihr schon hier aus Gerechtigkeit und Loseblatt, nochmal am Mittwoch hingewiesen. Und zwar kann das auch dann passieren, wenn man dann erst mit der Stellensuche anfängt. Also falls jemand von euch da draußen vielleicht gerade betroffen ist oder natürlich auch in der arbeitsrechtlichen Beratung, sollte man schon darauf hinweisen, dass es sicherlich nicht schadet, da auch während der Kündigungsfrist jedenfalls schon mal irgendwie Suchmaschinen anzuschmeißen, die Jobsuchmaschinen und da schon mal ein bisschen die Fühler auszustrecken. Auf jeden Fall fanden wir praktisch eine sehr relevante Entscheidung. Die ist bestimmt sicherlich ziemlich interessant, da mal auf die Gründe zu achten, wenn sie denn kommen. Die Nachricht zum BAG-Urteil, den Gastbeitrag von Frau Obertür und auch für diejenigen mit Back-Online-Zugang 2 wissenschaftliche Beiträge aus der NZA. Dazu packen wir euch in die Shownotes.
Ja, dann kommen wir mal zu dem, was in den vergangenen Tagen noch so alles los war. Die Welt hat sich ja auch anderweitig noch ein bisschen weiter gedreht. Punkt 1, ich habe es schon im Themenblock gesagt, Trump macht mal wieder Trump-Sachen.
Was ist es diesmal?
Klingt gar nicht so euphorisch, die neuesten Wahnsinnigkeiten aus dem Weißen Haus zu hören, Pia.
Es ist wirklich wahnsinnig ermüdend, muss man sagen. Ne? Dieses absurde Bild mit Elon Musk und seinem Sohn, was da gestern veröffentlicht wurde, dann die tatsächlich schon sehr massiv beginnende Diskreditierung der Justiz. Also es wird ja jetzt schon geschossen gegen Richterinnen und Richter als Aktivisten, die versuchen, sich Trumpschen Maßnahmen in den Weg zu stellen. Das sind schon wirklich nach sehr wenigen Wochen, finde ich, sehr schnell voranschreitende Erosionen demokratischer Grundvorgaben. Aber okay, darüber wollten wir jetzt gar nicht sprechen, sondern du wolltest uns was anderes erzählen, sorry.
Ja, aber Stichwort Angriffe auf Richter ist schon gar nicht so schlecht, denn Trump legt sich jetzt mit dem Internationalen Strafgerichtshof, dem ISTGH, an und hat am vergangenen Freitag Sanktionen gegen Mitarbeiter des Gerichts und Unterstützer sowie deren engste Familienmitglieder sogar noch angeordnet. Außerdem werden Vermögenswerte eingefroren und US-Personen und Unternehmen werden Finanz- und Wirtschaftstransaktionen mit ihnen untersagt. Das Finanzministerium kann dann noch unter bestimmten Bedingungen Ausnahmegenehmigungen vielleicht erteilen.
Wie nett.
Und gegen von diesen Sanktionen betroffene Personen werden zusätzlich noch Einreiseverbote in die USA verhängt. Also es ist ein ziemlicher Rundumschlag.
Also es ist ja jetzt nicht ganz neu, dass die USA kein besonders dicker Freund des ISTGH sind. Sie erkennen ihn ja auch gar nicht an, ne?
Ja, es geht dabei jetzt wohl um einen von Trumps politischen Freunden, den israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu. Die beiden sind ja offensichtlich ganz dicke, wie sie ja nicht müde werden zu betonen. Und Trump wirft dem Gerichtshof vor, dass er seine Macht überdehnt habe, als er im Zusammenhang eben mit dem Gaza-Krieg Haftbefehle gegen Netanyahu selbst und dessen früheren Verteidigungsminister erlassen hat. Trump nennt das unbegründete und bösartige Angriffe auf einen engen Verbündeten der USA.
Wir haben darüber ja schon häufig gesprochen. Da könnt ihr sehr gerne in alte Folgen nochmal reinhören. Das haben wir alles recht ausführlich auseinandergedröselt. Aber hat Trump denn da einen Punkt?
Also er meint, der ISTGH sei gar nicht zuständig, weil Israel, wie ja auch die USA, eben kein Vertragsstaat ist. Aber der ISTGH hat ja nicht nur die Rechtsprechungsgewalt über die Taten von Vertragsstaaten, sondern auch über solche, die auf dem Territorium von Vertragsstaaten begangen werden. Und Palästina ist 2015 dem ISTGH-Statut eben beigetreten. Und auch der ISTGH selbst hat in der Vorverfahrenskammer schon mal entschieden, dass sie zuständig sind für Taten auf den Gebieten des Westjordanlands, einschließlich aus Jerusalems und des Gazastreifens. Und damit unterfallen eben auch Taten, die auf palästinensischem Territorium begangen wurden, auch solche von israelischen Staatsangehörigen, der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs. Du hast schon gesagt, ganz neu ist der Groll von Trump nicht. Auch in seiner ersten Amtszeit hat er schon Sanktionen verhängt, unter anderem gegen die damalige Chefanklägerin Fatou Bensouda, weil sie Ermittlungen wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen gegen US-Soldaten in Afghanistan aufgenommen hat.
Was bedeuten denn die Sanktionen für den Gerichtshof, wo die USA doch gar kein Vertragsstaat sind?
Ja, das könnte schon empfindlich werden, so wie ich das bisher sehe. Nach dem Dekret ist zum einen ja jede Unterstützung zugunsten der sanktionierten Personen verboten. Und das könnte wohl auch zum Beispiel den IT- und Finanzbereich betreffen, unter anderem das Zahlungsunternehmen SWIFT, über das der ISTGH eben seine Zahlungen abwickelt. Dass der Gerichtshof sich selber so ein bisschen Sorgen macht, sieht man schon daran, dass er laut Medienberichten die Gehälter seiner Angestellten 3 Monate im Voraus bezahlt hat, nachdem man von Trumps Vorhaben erfuhr.
Auch das haben wir euch schon in der letzten Folge erzählt. Jetzt kommen wir noch mal kurz ins Inland und kommen zu den letzten Sitzungen des Deutschen Bundestags. Die Initiatoren eines Gesetzesvorhabens zur Reform der rechtlichen Regelung des Schwangerschaftsabbruchs sind am Ende nicht durchgedrungen, richtig?
Ja, genau. Also der Entwurf, der ja von unterschiedlichen, also Abgeordneten unterschiedlicher Fraktionen getragen wurde, der lag seit Dezember im Bundestag, dass er das erste Mal beraten worden jedenfalls. Und es war aber eigentlich schon seit Wochen inzwischen klar, dass er vermutlich nicht mehr zur finalen Abstimmung gestellt werden würde, weil die dafür nötige Sitzung im Rechtsausschuss nicht mehr zustande kommen würde. Und zwar, weil eben Union und auch FDP schon vorher angekündigt hatten, dass sie das jetzt nicht mehr durchpeitschen wollen.
Es gab ja aber schon diese Woche noch was, nämlich eine Sachverständigenanhörung im Rechtsausschuss. Ne? Die hat ja schon noch stattgefunden.
Genau, es gab eine Sachverständigenanhörung und da ist auch nochmal 3 Stunden lang diskutiert worden. Ich will es jetzt gar nicht im Detail wiedergeben. Die Meinungen gehen dabei ja ziemlich auseinander bekanntermaßen. Also es waren Leute aus der Medizin dabei, es war eine Frau aus dem Vorstand im Verein Doctors for Choice Germany da, die gesagt hat, man brauche diese Legalisierung, um Zugangshürden abzubauen und die Versorgung für Betroffene zu verbessern. Professor Michael Kubiziel von der Universität Augsburg war da, gesagt, der Entwurf verbessere aber die Rechtslage für Ärzte gar nicht, denn man dürfe das ja jetzt schon machen.
Verfassungsrechtlich finden sich ja immer für beide Positionen durchaus Vertreterinnen und Vertreter. Ne? Also es gibt diejenigen, die sagen, irgendwie eine Änderung von Paragraph 218 wäre mit der bisherigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts vereinbar. Und es gibt eben andere, die sagen, das wäre klar verfassungswidrig. Aber das hat jetzt alles nicht gereicht, um das nochmal irgendwie im Bundestag zur Abstimmung zu kriegen.
Nee, denn dazu hätte es nochmal eine Sondersitzung des Rechtsausschusses bedurft und da waren eben FDP und Union nicht bereit mitzugehen. Das haben auch Abgeordnete der Regierungsfraktionen, die ja maßgeblich hinter diesem Antrag auch standen, kritisiert, weil man damit normale parlamentarische Vorgänge aufhalten würde. Also sie haben gesagt, das entspricht nicht der parlamentarischen Praxis, es ist einfach zu blockieren, diese Anhörung, beziehungsweise diese Sitzung, diese Sondersitzung. Und vor der Anhörung hatte dann auch noch ein Bündnis von Organisationen vor dem Bundestag für eine Gesetzesänderung demonstriert und eine Petition an die Abgeordneten übergeben mit mehr als 300.000 Unterschriften dafür, dass man das noch umsetzen solle. Hat aber jetzt alles nichts mehr geholfen.
Naja, und das war ja nun eine, ich sag mal, minimal invasive Reform, die da geplant wäre. Aber selbst damit wird es jetzt auf absehbare Zeit erstmal nichts mehr, oder?
Ja, ich denke, so sieht's aus, muss man sagen. Also jedenfalls dürfte der Bundestag wohl deutlich konservativer besetzt sein in der kommenden Legislaturperiode. Ich glaube, da muss man jetzt kein Prophet mehr sein. Und die kommende Bundesregierung wird ja nach menschlichem Ermessen noch von der Union geführt werden, wenn sich nicht mehr allzu viel tut. Und da ist es für mich auch schwer vorstellbar, dass das Thema so bald nochmal angefasst werden wird.
Die gute Nachricht.
So, und zum Schluss haben wir jetzt noch eine Personalie für euch. Der Deutsche Anwaltverein hat nämlich einen neuen Präsidenten. Der Verfassungsrechtler Stefan von Raumer aus Berlin übernimmt den Chefposten für die nächsten 4 Jahre. Von Raumer ist 59 Jahre alt, parteilos und er ist Rechtsanwalt in Berlin.
Ja, das hat ja am Mittwoch dann viele überrascht, als es bekannt geworden ist.
Also ja, vom Zeitpunkt her schon, muss man sagen. Tatsächlich hatte man aber schon länger gehört, dass von Raumer übernehmen würde. Und das soll Edith Kindermann, die amtierende Präsidentin, auch durchaus so gewollt haben. Also Edith Kindermann hatte 2019 übernommen, wollte das eigentlich damals nur für 2 Jahre machen, aber bekanntlich halt ja nicht so lange wie ein Provisorium. Sie hat es dann also jetzt bis Anfang 2025 gemacht. Und Frau Kindermann bleibt dem DAV auch erhalten, unter anderem als Vorsitzende des Ausschusses für RVG und Gerichtskosten. Und ich glaube, wer Edith Kindermann kennt, der nimmt ihr das auch ab, dass sie sich wirklich darauf freut, jetzt wieder noch stärker inhaltlich arbeiten zu können. Von Raumer ist aber auch kein Unbekannter. Er war schon bisher Vizepräsident beim DAV, ist das schon echt lange aktiv, hat zum Beispiel 2008 den Menschenrechtsausschuss dort gegründet und leitet den auch seit 2019. Er vertritt den DAV in internationalen Anwaltsorganisationen und so weiter.
Okay, und wird sich dadurch jetzt absehbar irgendwas ändern im DAV?
Naja, also Prognosen sind ja bekanntlich schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Und sicherlich ist Stefan von Raumer vom Typ her total anders als Edith Kindermann. Also Edith Kindermann ist eine super bodenständige Person. Sie ist Notarin und Fachanwältin für Familienrecht aus Bremen. Das ist so ein Mensch, die wirkt eher auf den zweiten Blick. Die ist aber super authentisch, die spricht sehr gut und nimmt Leute echt gut mit, so emotional, wenn man so mit ihr spricht, aber auch wenn sie Reden hält. Sie hat sich sehr stark originär so für anwaltliche Themen eingesetzt, würde ich sagen. Vor allem auch, das war ihr wirklich immer ein Anliegen, so die Anwaltschaft in der Fläche, also der Zugang zum Recht, weil ja immer weniger Anwälte im Prinzip wie bei Ärztinnen und Ärzten sozusagen auf dem Land sind und es dann für Menschen eben immer schwieriger wird, den Zugang zum Recht zu bekommen. Sie hat sich auch sehr für die Reform der Bundesrechtsanwaltsordnung eingesetzt, die dann 2022 ja kam, und für die RVG-Erhöhung, die ja jetzt auf den letzten Metern der Ampeln auch noch durchgesetzt wurde. Sie hat aber auch, und da gab es durchaus anfänglich etwas Zweifel dran, sich für mehr Digitalisierung in der Justiz und in der Anwaltschaft eingesetzt. Der von Raumer kommt aus einer ganz anderen Ecke. Also rein optisch ist es schon ein sehr präsenter Typ, muss man sagen. So ein wirklich großer Mann mit Glatze, mit so einem ganz offenen Wesen. Der ist Rechtsanwalt in Berlin und er ist Verfassungs- und Menschenrechtler. Also er vertritt beim Bundesverfassungsgericht, er vertritt beim EGMR auch in öffentlichkeitswirksamen Verfahren. Das ist natürlich schon mal vom Angang her was anderes als jetzt eine Familienrechtlerin aus Bremen sozusagen. Ich glaube, da kann man...
Kann man davon ausgehen, dass er das jetzt auch so ein bisschen in seine Arbeit reintragen wird beim DAV?
Mit Sicherheit. Also er hat gegenüber LTO schon gesagt, er wolle jeder Tendenz entgegenwirken, die komplexen Fragen unserer komplexen Gesellschaft nicht mehr sachlich und am Maßstab geltender, unverzichtbarer, verfassungsrechtlicher, europarechtlicher und völkerrechtlicher Vorgaben beantworten zu wollen. Und man sehe ja weltweit, aber eben auch in Deutschland, unverzichtbare rechtsstaatliche Prinzipien unter Druck. Also ich glaube, man kann sich sehr sicher sein, dass da sehr viel rechtspolitisches Engagement kommen wird. Allerdings finde ich, man muss dann gucken, ob sich wirklich so viel ändern wird, denn schließlich der DAV setzt sich ja schon seit vielen Jahren auch sehr aktiv rechtspolitisch ein. Und zwar durchaus auch mit einer starken politischen Meinung häufig, die manchmal über das, was man von einem anwaltlichen Berufsverband erwarten würde, auch durchaus hinausgeht. Also das ist ja auch bekannt, das wird jetzt auch innerhalb der Anwaltschaft nicht nur unkritisch gesehen, genauso wie es ja auch immer mal wieder heißt, dass der DAV zum Beispiel die Wirtschaftsanwaltschaft, so vor allem die in sehr großen Einheiten, also den Wirtschaftskanzleien, zu wenig repräsentiere. Der DAV hat sich zuletzt sehr stark engagiert, zum Beispiel für die Resilienz des Bundesverfassungsgerichts. Auch diese Änderung ist ja jetzt kurz vor knapp noch gekommen. Und auf der anderen Seite hat Stefan von Raumer aber auch angekündigt, sich dem Zugang zum Recht für Bürgerinnen und Bürger widmen zu wollen. Also natürlich über die Anwaltschaft, die eben diesen Zugang zum Recht ja sichert, denn man kommt halt häufig als Bürgerin oder Bürger gar nicht zu Gericht ohne Anwalt bekanntlich. Aber er hat eben schon betont, dass die anwaltlichen Rechte, wie zum Beispiel der Berufsgeheimnisträgerschutz, kein Privileg seien, sondern eben der Wahrung der Rechte von Bürgerinnen und Bürgern dient. Das klingt auf jeden Fall alles jetzt nicht so, als würde die DAV-Linie, die ohnehin ja rechtspolitisch aufgestellt war, schon seit Jahren sich total verändern. Ich meine, das wird man jetzt wahrscheinlich zum ersten Mal sehen können beim Deutschen Anwaltstag. Der ist Anfang Juni in Berlin, meine ich. Da wird Raumer dann wohl zum ersten Mal in neuer Funktion auch öffentlich zu sehen sein. Jetzt kann man aber, glaube ich, schon sagen, in den aktuellen Zeiten kann es meines Erachtens so verkehrt nicht sein, jemanden an der Spitze einer Anwaltsorganisation zu haben, der sich zuallererst mal dem Rechtsstaat und den Menschenrechten verpflichtet fühlt. Kann man vielleicht auch als gute Nachricht labeln. Das würde ich sagen, ist relativ wenig an guten Nachrichten für so eine Woche. Oder hast du noch irgendwas Konstruktives beizutragen für die gute Laune, Max, zum Outro?
Also ich muss jetzt mal nachdenken. Meinst du, Henrik freut sich vielleicht über eine Fußballnachricht, wenn er im Urlaub ist?
Ich bin mir total sicher. Henrik liebt doch Fußballnachrichten.
Weil, also ich meine, diese Woche haben immerhin beide deutschen Teams in den Champions League Playoffs gewonnen. Also Bayern hat in Glasgow gewonnen und Borussia Dortmund mit 3-0 in Lissabon. Also das hat jetzt zwar überhaupt nichts mit Fußball, mit Jura zu tun, aber Henrik soll ja auch im Urlaub nicht ohne Fußball leben müssen und ich hoffe, er hat uns jetzt natürlich auch zugehört. Das sollte er ja tun.
Ja, ich bin begeistert von dieser guten Nachricht für einen Jura-Podcast zum Ausstieg. Immerhin,
hast du noch irgendwas über Autos,
wir hatten auch keine Autonachrichten dabei. Genau. Schade. Man wird wirklich nicht dankbar. Also, jetzt ist Schluss hier. Besser wird's nicht mehr diese Woche. Die Musik kommt rein. Wir gehen raus. Wir freuen uns natürlich wie immer über Post, gerne über unsere Social-Media-Kanäle oder aber natürlich an gerechtigkeit-loseblatt@nje.de. Max, danke, dass du da warst.
Hat wieder viel Spaß gemacht. Auch du zwingst mich ja mal, das zu sagen, nicht wahr?
Ich möchte mich dagegen dringend verwehren. Bis nächste Woche. Bleibt uns gewogen.
Macht's gut.